Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Arne und ich sind heute angelangt beim zweiten Teil des Christopher Nolan Rankings, nämlich sein Film aus dem Jahr 2000, Memento, der Film, mit dem Nolan auch schlagartig berühmt geworden ist. Es geht um einen Mann, der sein Kurzzeitgedächtnis verloren hat und herausfinden will, trotz Verlust des Kurzzeitgedächtnisses, wer seine Frau umgebracht hat. Er notiert sich dabei alle Informationen, die er bekommt, auf seinem eigenen Körper, tätowiert sich oder bemalt sich, um sich die Dinge festhalten zu können, die er wirklich schon vergessen hat. Ich habe immer so, als ich den Film gesehen habe, musste mich erstmal mit dem Phänomen des Verlusts des Kurzzeitgedächtnisses vertraut machen, denn ich habe es immer genau andersrum gesehen. Ich dachte irgendwie, wenn man sein Kurzzeitgedächtnis verliert, würde alles, was man erlebt, sofort ins Langzeitgedächtnis übergehen und man kann gar nichts mehr vergessen. Bisschen baff.
Ich verstehe wohl das Phänomen des Verlustes des Kurzzeitgedächtnisses. Den Film hat Christopher Nolans Bruder geschrieben. Und er hat den Film sehr kompliziert geschrieben. Das ist eines der kompliziertesten Drehbücher aller Zeiten, vielleicht das allerkomplizierteste. Ich dachte, dass die sogenannte Doppelhelix bei der Pate 2 schon kompliziert genug ist. Also die zwei Erzählstränge, die nebeneinander laufen, nicht ineinander übergehen, aber die beiden Erzählungen wechseln immer ab. Bei Memento ist es noch komplizierter, weil ein Teil der Handlung rückwärts erzählt wird und der andere Teil wird vorwärts erzählt. Die Vorwärtserzählung ist in Schwarz-Weiß, die Rückwärtserzählung ist in Farbe gedreht und beide Erzählungen laufen mehr oder weniger parallel, wobei Schwarz-Weiß eher eingestreut ist. Und die farbliche Erzählung, die ja rückwärts ist, aber trotzdem linear. Es gibt bei Wikipedia, habe ich heute interessiert gesehen, eine Skizze, eine grafische Darstellung der Handlung, die es eher noch komplizierter macht, sodass man ja gar nichts mehr versteht. Also da sind farblich markiert die Farbszenen und die Schwarz-Weiß-Szenen und um diese Anordnung herum verläuft ein Pfeil, der sozusagen den Rahmen bildet. Sehen Sie es sich unbedingt an, das ist ein Genuss.
Ja, dieser Film wird quasi auch rückwärts erzählt, so wie Tenet von Nolan sich ja fast 20 Jahre später auch in gewisser Weise rückwärts erzählen würde. Den eigentlichen Prozess des Vergessens, den dieser junge Mann namens Leonard Shelby erleben muss, den wiederum, den sieht man ja nicht, was ja auch ganz, ganz interessant gewesen wäre. Man sieht es in einigen wenigen Szenen, wenn da so eine Art dissoziiert, er wird verfolgt, eine Verfolgungsjagd in einer Szene und verliert just in diesem Moment sein Kurzzeitgedächtnis, weiß gar nicht mehr, worum er rennt und muss sich wieder daran erinnern, wenn er dann irgendwann später mal diesen Gegner sieht, der ihn irgendwie kriegen will. Ich habe mich gefragt, wie könnte man denn heute damit umgehen, im Netzzeitalter mit E-Mails und so weiter, das hilft aber auch nichts. Man muss sich tatsächlich die ganze Zeit alles irgendwie in Polaroid-Fotos beschriften und markieren, um das wieder herzuholen, was der eigene Körper dann vergisst. Ich finde das interessant. Es gibt eine Stelle, da sagt Leonard Shelby, gespielt von Guy Pearce übrigens, es war seine erste wirklich größere Rolle seit L.A. Confidential. Da sagt er, you know who you were, but you don't know who you are. Das ist es. Hier geht es ein bisschen um die Identität, in gewisser Weise auch um fluide Identität, weil man sich selber nicht mehr darstellen kann nach einer Vorstellung, die man gerne hätte. Er weiß selber nicht mehr, wer es ist. Ich habe mich auch gefragt, geht es bei diesem Film auch so ein bisschen um die Gnade des Vergessens? Ne? Dass man halt irgendwie nicht mehr an alten Vergangenheit festhalten muss, weil man sich jede Sekunde neu definieren kann. Führt das vielleicht dazu, dass man auch die Persönlichkeit verliert, weil es ja nichts mehr gibt, auf das man aktuell aufbauen kann? Im Endeffekt ist es ja so, ohne jetzt das Ende des Films für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, vorwegnehmen zu wollen, dass dieser Leonard ja jemand ist, der nicht in der Lage sein kann, aus vorherigen Fehlern zu lernen, aber trotzdem noch in der Lage ist, sich selbst zu belügen, wer er ist und was er getan haben kann. Am Ende, er hat ja so einen Freund, Teddy, der wird gespielt von Joe Pantoliano, auch ein sehr guter Nebendarsteller, den Teddy bringt er am Ende ja um. Er macht Teddy für alles verantwortlich und auch dafür verantwortlich für den Tod seiner Frau. Aber das eigentliche Eingeständnis dessen, dass er derjenige ist, der seine Frau in den Suizid getrieben hat, weil sie ihm die Krankengeschichte nicht abgenommen hat, so weit kommt es ja gar nicht, ne?
Ja. Das hast du sehr gut geschildert, die Gnade des Vergessens.
Ja.
Einerseits, andererseits hält er natürlich an der Frau fest. Also es ist nicht so, dass er sich immer zu neu erfindet oder dass er daraus Nutzen zieht. Aber es ist schon der Verlust der Identität. Ja, man kann sagen, fluide Identität. Aber letztlich erfindet man sich ja niemals neu. Und er hat ja noch das Langzeitgedächtnis. Man weiß ja auch nicht, wo endet das Langzeitgedächtnis und wo beginnt das Kurzzeitgedächtnis. Mhm. Das ist ein Phänomen, nach dem man Psychologen befragen müsste oder wahrscheinlich eher Forensiker oder Nervenärzte, ne?
Ja.
Die sich mit solchen Fragen befassen. Allerdings verhandeln die Nolans das nicht theoretisch. Bei Nolan ist natürlich immer ein sinnliches Kino und dann das hat er hier noch mehr als in seinem ersten Film etabliert. Der Film galt damals schon als sensationell. Ich kann mich daran erinnern, dass er in der ersten Woche, als er im Kino gezeigt wurde, Begeisterungsstürme bei Leuten, die bisher David Lynch-Filme gesehen haben, meinetwegen auch Jim Jarmusch-Filme, ausgelöst hat.
Mhm. Ja, es ist auch der letzte Film von ihm, der entsprechend dem Beginn seiner Karriere auch nicht teuer aussieht. Mich hat der Film auch sehr beeindruckt. Es gibt Szenen, die sehr eklig sind, zum Beispiel in der Carrie Ann Moss demonstrativ in sein, das habe ich auch nicht vergessen, in sein Bierglas rotzt, um herauszufinden, ob er wirklich Kurzzeitgedächtnisverlust hat, sodass er danach daraus trinken würde. Aber auch Szenen, die mich auch berührt haben. Also die Tatsache, dass er in Wirklichkeit sein eigener Patient gewesen ist, dem vorgehalten werden könnte, er würde Versicherungsbetrug begehen, indem er nur so tut, als hätte er diesen Kurzzeitverlust und seine Frau dann stumm weinend stirbt, weil er tatsächlich nicht in der Lage ist, einzuschätzen, wie oft er die Insulinspritze schon gegeben hat, weil er es wieder vergessen hat. Das hat mich nicht kalt gelassen. Ist auch ein schönes Lied im Abspann. David Bowie, Something in the Air, aus seinem Hours-Album, das kurz zuvor erschienen ist, was dann ja auch die Freundschaft zwischen den beiden begründet hat. Bowie würde ja dann ja in The Prestige auch weiter, also zum ersten Mal auch seit seinem Herzinfarkt dann auch für die Kamera treten, für ihn als Tesla, als Magier. Da steckt schon viel drin von dem Nolan, der später kommen würde. Für mich einer seiner Top-5-Filme.
Aber es war ja die beste Platte, Bowie-Platte seit Scary Monsters.
So sieht's aus.
Jede Bowie-Platte,
ja.
Nach Scary Monsters.
Ja.
Aber in Wahrheit war es natürlich Let's Dance.
Ja, Logo, das sowieso. Also Let's Dance ist ja eine Platte, die langsam auch wieder rehabilitiert wird. Ein Album, das oft wegen seines Titels und wegen der Platten, die danach kommen, oft mit denen auch verwechselt wird. Ne? Let's Dance ist für sich, wenn auf, sagen wir mal, ich meine, ich weiß ja, ich bin ja auch Fan von Tonight and Never Let Me Down, aber wenn jetzt zum Beispiel auf Let's Dance gleich Outside gefolgt wäre, erst 12 Jahre später kam, dann hätte man Let's Dance halt als Stilbogen des Jahres im 83er-Pop einfach verortet. Und nicht so, würde man das Album auch nicht so schlimm finden. Ich finde es ja super. Ich bin großer Let's Dance-Fan.
Ja, das wurde ja auch damals, also wir wollen es nicht ergehen in den Bowie-Exegese, aber 1983 wurde Let's Dance. Let's Dance muss man, glaube ich, sagen, ne?
Ja, aber er singt Brite, aber
der Brite würde Let's Dance sagen.
Dave Gahan würde Dance sagen.
Dave Gahan, ja. Also die Platte wurde damals sehr, sehr, sehr gut aufgenommen. Die Single wurde gut aufgenommen. Es ist Modern Love drauf.
Ja, gut, dann kommen wir mal zur Bewertung des Films. Lustigerweise ist Insomnia ein Film, den ich jetzt zum ersten Mal seit bestimmt 15 Jahren gesehen habe und habe ihn noch weniger verstanden als vorher. Ich gebe dem Film trotzdem 5 Sterne.
Ja, absolut. Man versteht den Film immer weniger.
Ja.
Also ich schwanke zwischen, also natürlich ist der Film meisterhaft gemacht, aber wie soll ich sagen, der strengt mich sehr an. Also 4 Sterne.
Okay, dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit Insomnia, Christopher Nolans 3. Film. Vielen Dank fürs Zuhören.